Wir haben ganz, ganz viele Lösungen, die funktionieren. Die müssen wir vor allen Dingen jetzt in die Massentauglichkeit führen. Das schaffen wir, indem wir sie konkurrenzfähig machen. Wir müssen aber auch ganz, ganz viel immer noch an der Aufklärung arbeiten und vor allen Dingen daran, Konzepte zu zeigen, die funktionieren.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, meine heutige Interviewpartnerin ist in Köln, Rebecca Müller, ehemalige Bundesvorsitzende der Volt-Partei. Und was die Volt-Partei ist, wofür sie steht und warum es sich lohnt, einmal genauer zuzuhören, das erfahren wir heute. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, herzlichen Dank für die Einladung.
So, du bist noch relativ jung, du bist auch vor 1,5 Jahren Mutter geworden. Was motiviert einen jungen Menschen wie dich, sich in der Politik zu engagieren?
Also ich würde sagen, das war bei mir kein, ich werde jetzt Politikerin, Entscheidung, keine solche Entscheidung, sondern das war ein schrittweises Heranarbeiten an das Thema. Man muss dazu sagen, es gibt ja gerade in Deutschland so tendenziell die Sparte der BerufspolitikerInnen, die dann ganz früh in die Jugendorganisation eingetreten sind, dann sich sozusagen hocharbeiten. Und das kann man bei unserer Partei Volt, die ja erst 2018 in Deutschland gegründet wurde und 2017 europaweit, kann man ja gar nicht so sagen, weil uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Und bei mir war das wirklich ein Moment, wo ich zwischen zwei Jobs war. Und es gab zwei Themen, die mich intensiv beschäftigt haben, damals wie heute. Das eine war, wie schaffen wir es eigentlich in Europa, dass dieses unglaublich hohe Gut, Demokratie, was wir haben, was uns Frieden, Wohlstand und auch eine wahnsinnig gute Lebensgrundlage bisher ermöglicht hat, wie schaffen wir es, das zu erhalten gegen vermehrte nationale Strömung, gerade in Deutschland die AfD. Und der zweite Punkt, ich hatte damals einen Job, sehr beratungsnah, würde ich sagen, wo ich international in Europa überall oder in, sagen wir, 4 Ländern gearbeitet habe und jede Woche in ein anderes Land geflogen bin und dann im Flugzeug saß und tatsächlich auch einen Podcast gehört habe zu Fridays for Future und mir, also das war so einer dieser Aha-Momente, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich gerade irgendwie absolut all das nachvollziehen kann, was wissenschaftlich berichtet wird, dass wir keine Zeit mehr haben, die Klimakrise oder einen Klimanotstand zu verhindern. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist, aber politisch passiert de facto kaum etwas. Und ich sitze hier auch noch im Flieger und fliege jede Woche in ein anderes Land und habe aber privat schon eigentlich alles auf so weit wie möglich nachhaltig umgestellt. Aber das passt nicht zusammen. Also, ne, und wo sind die größten Hebel? Und das war für mich so ein bisschen der Punkt 2019 nach der Europawahl. Damals bin ich auf Volt aufmerksam geworden. Und habe dann gedacht, okay, ich möchte jetzt hier eigentlich mitmachen und möchte mal gucken, passt das für mich erstens? Und zweitens, kann ich nicht gerade auch in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, zwischen zwei Jobs, einen Beitrag leisten? Und damit ging es los. Und das, also, ne, das war überhaupt nicht geplant, ich werde jetzt irgendwie Vollzeitpolitikerin oder so, sondern das war wirklich, ich möchte einfach Teil von etwas Größerem sein und was einen Beitrag leisten. Genau, und dann, vielleicht, um das noch kurz auszuführen, dann hatte ich ganz, ganz verschiedene Erfahrungen. Das heißt, einerseits hier in Köln die Kommunalwahl 2020, wo eine recht kleine Gruppe an 30, 40 Leuten sich zusammengetan hat und gesagt hat, wir wollen jetzt für Volt in den Kommunalwahlkampf ziehen. Wir haben einfach Spaß bei der Sache. Es war mitten in der Pandemie. Wir sind aber auf der Straße, wir hören den Leuten zu mit Maske und kommen einfach ins Gespräch und ja, machen was draus und wollen in den Stadtrat einziehen und europäische Politik in Köln machen. Und das hat so viel besser funktioniert, als ich es mir jemals erträumt hätte. Wir hatten nämlich dann, wir hatten das Ziel, 2 Leute reinzubringen, optimalerweise 3, dann hat man Fraktionsstatus. Schlussendlich waren es 4 Leute, die wir reingebracht haben. Und ich saß auf Listenplatz 5 damals. Und mir kamen die Leute bei der ersten Hochrechnung sogar schon gratuliert, weil ich nämlich mit 5,5% in den ersten Hochrechnungen drin saß. Und das war eine wahnsinnige Erfahrung. Es hat schlussendlich dann nicht für meinen Platz gereicht. Das war aber auch völlig in Ordnung. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass wir sehr schnell in Bündnisverhandlungen gegangen sind, hier in Köln, mit den Grünen, der als stärkste Kraft und der CDU. Und wir haben gemerkt, wie gesagt, politisch keine Vorerfahrung, niemand von uns. Wenn du deine Hausaufgaben machst, dann kannst du auch mit erfahrenen Politikerinnen und Politikern am Tisch sitzen und mitreden. Und das war eine Wahnsinnserfahrung.
Vielleicht gerade, weil du aus dem, es klingt so abgedroschen, aber aus dem Volk kommst. Ja? Du hast nicht Politik studiert oder Jura und fühlst dich deswegen berufen, politisch aktiv zu werden, weißt aber nicht mehr, was ein Liter Milch heutzutage kostet. Ne? Also ich finde es auch interessant, das war jetzt bei unserem Gespräch auch. Ich meine, wir reden 5 Minuten über Politik und schon wird der Name dieser Partei mit dem roten Halbmond auf blauem Grund erwähnt. Ja. Und ich finde es viel spannender, über die Inhalte zu sprechen, die die anderen Parteien haben, als über die Inhalte, die offensichtlich nicht zur Lösung führen werden. Und du hast erzählt, du bist viel geflogen, hast das Thema Klimaschutz gerade erwähnt. Ich war jetzt vor kurzem in Afrika und bin in Togo und in Ghana gewesen. Und ich habe dann auf dieser, du kennst das wahrscheinlich auch, diese Landkarte, die angezeigt wird im Flieger, dass du siehst, wo gerade der Flieger sich befindet, ob du gerade über Paris, New York, wo auch immer gerade bist. Und da sieht man mal die Größe Afrikas im Verhältnis zum Beispiel zu diesem mickrigen Europa als Kontinent und auch im Verhältnis zu den USA oder zu Russland, wo wir ja in unserem Schulatlas dann ein ganz anderes Bild von haben. Und ich habe tatsächlich in Togo die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, im Plastikmüll zu schwimmen. Aber eben nicht der Plastikmüll, der in Togo ist. Da liegt ja auch überall Müll rum. Recycling und sowas ist dort ein Fremdwort. Ne? Aber die haben einfach den Müll durch die Meeresströmung abbekommen, den wir fleißig exportieren. Und es gibt ja auch genug Reportagen, in denen gezeigt wird, was wir mit unserem Müll so machen oder eben auch nicht machen. Lass uns vielleicht gerade bei diesem Thema mal einsteigen. Klimakrise. Es gibt Forscher, die unterschiedliche, die Aussagen dazu treffen. Wissenschaft ist jetzt keine Demokratie. Das heißt, wenn ein Forscher käme und sagen würde, er hat eine andere Erklärung für die Klimaerwärmung, müsste man die ernst nehmen, was berücksichtigt werden muss. Du bist über Fridays for Future reingekommen. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass das, was die Wissenschaftler sagen, der Wahrheit entspricht. Und was anderes können wir nicht als Grundlage für Entscheidungen nehmen aktuell. Was wäre der Ansatz? Also wo kann man, klar, Europa fängt an, aber das muss ja eine Disruption werden weltweit. Wie kann sowas gelingen?
Also ich würde vielleicht 2 Kommentare noch dazu, weil du es gerade so angesprochen hast, Wissenschaft ist keine Demokratie, bin ich komplett bei dir. Aber man kann schon sagen, dass gewisse Mehrheitsprinzipien funktionieren in der Wissenschaft. Das heißt, wenn eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern sagt, ne, wir haben hier was entdeckt, gibt es in der Wissenschaftscommunity ganz, ganz viele Menschen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich genau diese Ergebnisse dann angucken und überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Und wenn eine, sage ich mal, entsprechend große Masse an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagt, wir haben hier eine Klimakrise, und das ist der Fall seit Jahrzehnten, dann ist das Gesetz. Ne? Also ich glaube, dann gibt es, also natürlich kann man das in Frage stellen, wenn man möchte, aber die Frage ist eben, will man diese Faktenlage in Frage stellen? Weil ansonsten, alles andere bewegt sich halt in einem Bereich, da sind halt einfach Unwahrheiten und Fake News die Grundlage. Und natürlich kann man das machen, auch in der Demokratie. Die Frage ist, wie zielführend ist das? So, das vielleicht zum Thema wissenschaftliche Grundlage. Und ich bin komplett bei dir. Also zu sagen, das Thema ist ja ein globales. Und gerade wir im Westen einfach durch eine, sage ich mal, Konsummentalität und auch Wirtschaft, die gerade im Bereich Plastikmüll dazu führt, dass wir halt viel, viel mehr konsumieren, als wir uns eigentlich leisten können. So, führt dann dazu, dass wir es exportieren, was für uns natürlich im Westen recht entspannt ist, sage ich mal. Und führt dann aber dazu, dass du als Tourist in Togo dann diese Erfahrung machst, ganz zu schweigen von der Bevölkerung, die selber in Togo lebt und zu denen das oder für die das zum Alltag gehört. So, das jetzt erstmal zum Problem. Und ich glaube, der Ansatz ist relativ klar. Also wir kennen die Lösung. Ne? Wir wissen, dass wir beispielsweise den größten Hebel, und es geht jetzt so ein bisschen weg von dem Thema Plastikmüll, Müllvermeidung und schlussendlich Kreislaufwirtschaft, aber einen sehr, sehr großen Hebel eben bei der Energiewende haben. Das heißt, zu 100% auf erneuerbare Ressourcen umzustellen. Wind, Sonne, da gibt es noch ein paar weitere, aber das sind die Hauptquellen. So, das ist der erste große Hebel. Der zweite große Hebel, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Kreislaufwirtschaft kommen, ist im Endeffekt schon im Design der Produkte sich anzugucken, wie kann man die auf eine viel stärkere Langlebigkeit ausrichten. Wie kann man stärker auf eine Wirtschaft umsteuern, wo es mehr darum geht, Sachen zu teilen, also Gegenstände zu nutzen, aber nicht einzeln im Besitz zu haben. Das kennen wir jetzt irgendwie bei Sharing-Konzepten, wenn es um Autos geht. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich persönlich habe noch nie ein Auto besessen. Das ist eine absolute Luxussituation, muss ich auch dazu sagen, weil ich immer in Städten gewohnt habe, wo das öffentliche Verkehrsnetz so gut ausgebaut war, dass ich einfach kein Auto gebraucht habe. Aber wenn es mal darum geht, ein Auto zu nutzen, weil ich irgendwie mal raus will mit der Familie auch oder keine Ahnung, mal größere Transporte machen will, dann gibt es zum Glück im urbanen Kontext immer eine Möglichkeit, sich ein Auto zu leihen. So. Und wir haben aber ganz, ganz viele Regionen, wo das eben nicht funktioniert. Und da kann ich die Menschen auch verstehen, die sagen so, wenn ich jetzt hier irgendwie auf mein Auto verzichten soll, wie soll ich denn von A nach B kommen? Weil öffentlich, die Bahn fährt nicht, es gibt keine Busse. Da gibt es aber andere Konzepte, die man umsetzen kann. Und ich glaube, und du hast es vorhin angesprochen, ich habe nicht Politikwissenschaften oder Jura studiert, sondern ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ich da auch so ein bisschen geprägt bin, mir immer anzugucken, wo ist denn der größte Hebel. Und der ist sicherlich da, wo die meisten Menschen relativ schnell umsteuern können. Und das eben, ne, da frage ich mich, habe jetzt das Privileg, in der Kölner Innenstadt zu leben, frage ich mich schon, warum gibt es hier Menschen, die haben zwei Autos in der Kölner Innenstadt, im Raum Hauptbahnhof, ne? Also das ist doch eigentlich nicht notwendig. Das heißt, worauf will ich hinaus? Wir haben ganz, ganz viele Lösungen, die funktionieren. Die müssen wir vor allen Dingen jetzt in die Massentauglichkeit führen. Das schaffen wir, indem wir sie konkurrenzfähig machen. Wir müssen aber auch ganz, ganz viel immer noch an der Aufklärung arbeiten und vor allen Dingen daran, Konzepte zu zeigen, die funktionieren und Menschen Lust darauf machen, umzusteuern. Weil nur wenn ich die Lust habe und merke, hey, das geht und das geht vielleicht auch besser, also konkretes Beispiel, um wieder bei dem Thema Autobesitz zu bleiben. Ich hätte persönlich überhaupt gar keinen Bock, hier in der Kölner Innenstadt mit dem Auto rumzufahren. Das ist mir viel zu stressig, ganz zu schweigen davon, Parkplatz zu finden, ganz zu schweigen davon, den zu bezahlen. Ne? Also das sind so Sachen. Und ich glaube, da die Anreize zu setzen, indem die Bahn ausgebaut wird, der ÖPNV, da kann man viel tun. Ich weiß, dass aktuell ja auch irgendwie so Themen besprochen werden auf Bundesebene, wie kann die Finanzierung des 49-Euro-Tickets gewährleistet werden. Das sind, glaube ich, alles politische Hebel, die da sind und an denen wir unbedingt arbeiten müssen. Und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit und optimalerweise auch global, damit wir diese Transformation hinkriegen. Ja, und das war, ich weiß jetzt, ich habe jetzt ganz viele Felder aufgemacht, aber wir diskutieren ja auch.
Nein, das ist super. Ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast, also ich habe heute nichts mehr vor, aber wir können. Also, du hast jetzt ganz elegant vom Plastikmüll weg zum Nahverkehr. Ich gehe mal gerade diesen Weg mit. Also ich wohne in Selzen, das ist ein Dorf im Landkreis Mainz-Bingen. Da habt ihr ja auch eine Fraktion. Und da bist du ohne Auto, kannst du noch nicht mal einkaufen gehen. Ja? Es gibt mittlerweile Angebote wie Mitfahrerbänke, da sitzt nie jemand drauf. Es gibt für die älteren Leute, gibt es Fahrdienste, da siehst du dann so die Leute, wie sie mit dem Rollator zum Supermarkt gefahren werden und wieder zurück. Aber ich sag mal, wenn jetzt die Oma mal Lust hat, im Nachbarort irgendwie ihre Freundin zu besuchen, wird schon schwierig. Die Busse fahren alle 30 Minuten. Das ist für viele Geschäftsleute einfach ein Pokerspiel, ob der Bus überhaupt fährt, je nach Witterung oder Streiksituation. Ich erlebe das, dass also Menschen in diesem Ort, wie gesagt, 1000 Einwohner, das ist von Selzen Nord bis Selzen Süd fährt man in 5 Minuten mit dem Fahrrad. Die Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto in die Schule. Ja, wir haben einen Walking Bus. Das bedeutet, die Kinder werden an bestimmten Laufbushaltestellen eingesammelt und laufen dann gemeinsam, begleitet von so Eltern, die als Schülerlotsen fungieren, den Schulweg. Nutzt aber kaum jemand. Mhm. Es gibt, ja. So, und ich finde, da fängt es schon an, Konzepte zu entwickeln, bei denen die Leute Lust haben. Ich weiß zum Beispiel, dass es mal ein Konzept gab, das bei der Deutschen Bahn ein Abteil war, in dem man Sprachen lernen konnte. Ja, sowas zum Beispiel. Das würde die Fahrt mit dem Zug attraktiver machen. Jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit die Deutsche Bahn benutzt habe, in den letzten 2 Jahren, und ich hab ihr immer wieder eine Chance gegeben, musste ich die Fahrt so planen, dass ich 2 Züge verpassen könnte, um trotzdem pünktlich anzukommen. Das ist Stress. Und Und ich habe mitbekommen, dass irgendwie 60% des Schienensystems erneuert werden müssten. 60% unserer Brücken in Deutschland sind marode. Also das, was quasi die Generation meiner Großeltern und Wirtschaftswundergeneration alles aufgebaut hat, ist mittlerweile heruntergekommen. Und das sind ja enorme Kosten. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir stellen einfach ein paar Züge mehr auf die Schienen und dann haben wir das Problem gelöst. Zum anderen ist eben tatsächlich auch diese Mentalität. Wenn ich im Auto sitze, fühle ich mich, habe ich ein bisschen mehr meine Ruhe. Ich kann, ja, bin so ein bisschen mein eigener Herr im Zug. Da muss ich mir unter Umständen anhören, wie nebendran mein Mitnachbar irgendwie lautstark mit seinem Handy telefoniert, weil ich eben nicht mehr im Ruhebereich was gefunden habe. Es ist auch nicht so, wie ich das mal auf dem Weg nach Palermo erlebt habe, dass es plötzlich hieß, alle Sitzplätze sind reserviert. Fahrgäste ohne Sitzplatz müssen jetzt bitte am nächsten Bahnhof aussteigen und den nächsten Zug nehmen. Das heißt, selbst wenn ich ein Zugticket buche, bedeutet es nicht, dass ich eine angenehme Reise habe. Das Internet funktioniert oft nicht in den Zügen. Das Bordbistro ist oft nicht da. Ja, also es gibt so viele Gründe, mit der Bahn zu fahren, wie es Gründe gibt, nicht mehr mit ihr zu fahren, weil man sich einfach, mir geht das so, nur ärgert. Und das, da muss man irgendeinen Weg finden, dran zu gehen. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Peru beispielsweise, da gibt es diesen Minibus. Das ist ein Siebensitzer, der fährt einfach durch die Gegend. Da ist einfach jemand, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als durch die Gegend zu fahren. Und wenn deine Oma am Straßenrand steht und winkt, dann steigt die ein. Und wenn sie dann ans Dach klopft, dann steigt sie wieder aus. Und dafür zahlt die, keine Ahnung was, umgerechnet $1, dass sie von A nach B fahren kann. Und dann hätte man mit solchen Konzepten was. Oder man könnte tatsächlich mehr so über Apps so. Wie man die Uber-App hat, könnte man eine Nachbarschaftshilfe-App machen, dass man sagt, wer fährt denn zum Beispiel regelmäßig mit seinem Auto von Ort A in den Supermarkt B? Ja, wer könnte denn die Oma mitnehmen oder mal die alleinerziehende Mutter oder tatsächlich auch jemand, der sagt, ich kann mir einfach auch kein Auto leisten. Ich meine, auch das gibt es ja.
Genau,
Es ist ja, nicht immer nur ein freiwilliger Verzicht, sondern oft muss man es auch. So, und da finde ich, wenn man in Köln lebt, Anke Engelke macht das ja auch, sie erzählt auch immer, sie hat kein Auto und fährt viel mit der Bahn, funktioniert das sicherlich auch besser. Wenn ich in Mainz wohnen würde, hätte ich vermutlich auch kein Auto. Meine Eltern haben sich jetzt das Auto auch abgeschafft, weil sie sagen, sehen nicht mehr so gut und haben jetzt lang genug ein Auto gehabt. Nur da merkt man schon, die können nicht mal eben auf dem Weinfest im Nachbarort, weil sie dann einfach nicht wissen, wie sie mit dem Bus wieder zurückkommen sollen. Ja, dann sind sie also da abhängig. Das heißt also da, das lässt sich nicht von heute auf morgen realisieren. Und ich finde, wenn wir es schaffen, dass zum Beispiel die Eltern ihre Kinder wieder zur Schule gehen lassen, dass man das Gefühl hat, der Schulweg ist so attraktiv. Also der Gehweg bei uns läuft direkt an einer stark befahrenen Straße lang. Ja, da hat keiner ein gutes Gefühl. Über einen Wirtschaftsweg, der durch den Weinberg führt, dürfen die Kinder nicht gehen, weil sie da nicht versichert sind. Das heißt, die müssen, wenn sie am Schulweg langlaufen, an der stark befahrenen Straße langlaufen. Da haben viele Eltern einfach ein Problem mit, weil sie ihre Kinder für zu doof halten, um an einer stark befahrenen Straße lang zu laufen zu lassen. Ja, weil sie einfach Angst haben. Und wenn man so etwas schaffen würde, dass man dann sagt, man hat zum Beispiel den Walking Bus. Der Walking Bus, der fängt auch schon an mit Matheaufgaben beispielsweise oder bringt den Kindern jeden Wochentag noch irgendein extra Goodie an Unterrichtsstoff bei. Da wird einmal die Uhr trainiert oder irgendwas anderes, was man halt in der Schule vielleicht nicht so macht. Könnte ich mir vorstellen, dass die Leute das wieder ein bisschen mehr annehmen. Ja, also da öffentlichen Nahverkehr. Wie man das realisieren kann, das wäre tatsächlich etwas, das würde ich die Leute auf dem Dorf planen lassen. Weißt du, weil in der Großstadt funktioniert es ja schon. Du bist ja das beste Beispiel. Es gibt viele Studenten auch in Mainz oder so, die einfach kein Auto haben, weil sie keins brauchen. Und von der Großstadt aus irgendwo hinzukommen, ist kein Problem, weil du in der Großstadt auch nicht das Bedürfnis, so oft das Bedürfnis hast, die Stadt zu verlassen, um irgendwas zu erleben. Aber wenn du halt auf dem Dorf lebst und du hast keinen Supermarkt, du hast keinen Arzt, du hast keinen Friseur, du hast keine Apotheke, du hast noch nicht mal die Schule im Ort, Du hast keine, geschweige denn Disco oder sonst irgendwelche Sachen und dein Klassenkamerad wohnt auch im Nachbarort, dann musst du entweder sehr gerne Fahrrad fahren oder tatsächlich dann dir ein kleines Auto holen. Ne?
Okay. Absolut. Und also vielleicht, um da kurz noch einzuhaken, weil du ganz, ganz viele Punkte angesprochen hast. Also deswegen habe ich ja gesagt, ne, es ist ein absolutes Privileg, überhaupt aufs Auto verzichten zu können. Ne? Also jetzt unabhängig von den Kosten, die auch horrende sind, wenn ich mir das angucke. Also was ich an Geld spare, weil ich kein Auto habe, keinen Parkplatz bezahlen muss, nicht die Benzinkosten oder die Versicherungskosten habe, ist enorm, ganz zu schweigen von den weiteren Haltungskosten. Ja. Und also ne, das kannst du nicht vergleichen. Ich glaube aber auch, also es gibt bei allen Lebenssituationen, glaube ich, Vor- und Nachteile. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo raus ins Grüne möchte, in Anführungszeichen, dann muss ich durchaus mal in die Bahn steigen, weil es anders gar nicht geht. Ne? Köln ist eine recht zugebaute Stadt. Da gibt es zwar Parks, aber das ist natürlich nicht im Verhältnis zum echten schönen Wald. Und ich glaube, ne, die Situation, die du bei dir persönlich beschreibst, ich würde nur gerne noch auf einen Punkt da eingehen. Du hast es gesagt, ältere Menschen, deine Eltern, die jetzt perspektivisch nicht mehr so gut sehen können, wo es auch einfach ein Sicherheitsrisiko ist, wenn die nochmal ins Auto steigen, da braucht es eben wirklich Lösungen, die genau in solchen Orten, und ich meine, wir haben eine extrem alternde Bevölkerung im Schnitt, ne, die Alterspyramide, gerade die ganzen Babyboomer gehen jetzt eben sukzessive in Rente, die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und das bedeutet, wir brauchen da Lösungen. Und ich glaube, also da gibt es schon einige, aber wie du schon gesagt hast, das müssen die Menschen vor Ort eben auch annehmen. Und die beste Art und Weise, wie sie es annehmen können, ist, wenn sie es eigentlich selber organisieren. Also ich habe irgendwie gerade noch ein Beispiel aus Brandenburg mitverfolgt, wo sich eine ehrenamtliche Fahrgemeinschaft gegründet hat, die auf Zuruf funktioniert und gerade für Menschen verfügbar ist, die sich eben entweder das Auto nicht leisten können oder selber nicht mehr fahren können, weil sie zu alt sind. Beziehungsweise aus gesundheitlichen Gründen. Und die können dann eben gegen eine kleine Spende diesen Fahrdienst nutzen. Und der wird extrem gut angenommen. Da müssen die Leute aber auch erstmal wissen, dass es den gibt, ne? Und müssen dann vielleicht ein, zwei Mal ausprobieren und dann Vorleistung geben und auch sagen, so, ich habe jetzt keine Angst davor, in ein fremdes Auto zu steigen, sondern ich versuche das jetzt einfach mal und vielleicht klappt es ja. Und ich glaube, vielleicht noch ein oder zwei Worte zum Thema Bahnfahren. Für mich würde zum Beispiel, also ich fange jetzt perspektivisch einen neuen Job an, da ist der Hauptarbeitsort in Aachen. Für mich würde es in keiner Weise in Frage kommen, regelmäßig morgens und abends, also mir erstmal ein Auto anzuschaffen und dann nach Aachen mit dem Auto zu pendeln, weil ich weiß, ich würde schon völlig gestresst in Aachen ankommen, aufgrund der Verkehrssituation morgens und abends. Und zweitens kann ich die Zeit, die ich dann tatsächlich in der Bahn sitze, wenn, das hast du auch erwähnt, die Internetverbindung funktioniert, dann kann ich auch arbeiten schon, also das auch als Arbeitszeit nutzen und effektiv nutzen. Und glücklicherweise auch die Situation, also ich fahre sehr viel Bahn und dass ich laute Sitznachbarn habe, hatte ich auch schon öfter. Also es gibt ja mittlerweile auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Das heißt, das gehört dann auch immer zu dem, was bei mir so im Gepäck ist. Genau, also es gibt, ich sage nur, es gibt Mittel und Wege. Es ist nicht alles perfekt, ne? Aber ich glaube, es ist machbar.
Also wenn ich von Mainz nach Wiesbaden fahren müsste jeden Morgen, würde ich mit der Bahn fahren. Ja? Und ich habe in Schweden erlebt, da gibt es Abteile speziell für Kleinkinder oder für Kinder. Da ist ein Spielplatz drin in dem Zugabteil. Es gibt ein Abteil speziell für Hundebesitzer, die mit ihren Hunden, da hast du dann die ganzen Hundebesitzer drin. Und ich meine, so kann man ja auch Abteile haben, bei denen man sicherstellen muss, dass das WLAN funktioniert und dort wird gearbeitet. Und dann gibt es eben, so wie man es ja auch schon hatte, diese Ruheabteile und dass da aber auch ein bisschen genauer drauf geguckt wird, weißt du? Dann wollen die einen lesen, die anderen wollen arbeiten. Jeder hat ja unterschiedliche Bedürfnisse. Man könnte tatsächlich den Duft ein bisschen optimieren, ja, bei der Deutschen Bahn. Und also klar, was mir gerade noch so kam, so ein ehrenamtliches Projekt ist super, aber verstehst du, wenn man sowas bundesweit implementieren möchte, dann muss es ohne Ehrenamt funktionieren können. Mir kam jetzt gerade die Idee, ich werde tatsächlich mal ausprobieren, ich werde bei uns in der Facebook-Gruppe, werde ich reinschreiben, dass ich jetzt immer zu speziellen Uhrzeiten an Wochentagen in den Supermarkt fahre und werde mal gucken, ob Leute gerne mitgenommen werden möchten. Ja? Also ich bin so ein klassischer Umweltsünder, ich habe ein SUV, weil ich ein Boot ziehen musste damals und viel Platz brauchte. Und Der hat mir auch schon dreimal das Leben gerettet, muss man auch dazu sagen, ja, wegen seiner Funktion. Aber da habe ich auf jeden Fall viel Platz, um eben auch für Leute, die kein eigenes Auto haben, da sowas anzubieten, ne? Mal gucken, ob sowas angenommen wird. Also eben solche Initiativen, die von den Leuten ausgehen. Ja, lass uns mal ein anderes, also Plastik.
Lass mich noch eine Sache dazu sagen,
Ja.
ne, und gerne gleich auch auf Plastik zurückkommen. Also weil du
Gerne.
einen ganz wichtigen Punkt ansprichst. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was kann ich als Einzelperson irgendwie machen, um mich nachhaltiger zu verhalten, so ein bisschen, ne? Also klassisch auf ÖPNV umsteigen und nicht mehr mit dem Auto fahren. Aber schlussendlich, und das habe ich ja auch schon gesagt, die großen Hebel liegen woanders. Also bei mir war es ja diese Erfahrung zu sagen, okay, ich kann jetzt privat ganz, ganz viel umstellen. Ich kann auf Plastikmüll verzichten, möglichst unverpackt einkaufen. Ich habe meine eigene Wurmkiste auf dem Balkon, weil wir hier im Haus keine Biotonne haben, um meinen ne, Biomüll zu verwerten. Ich habe kein Auto, ich fliege nicht mehr. Aber all das ist sehr stark begrenzt auf mein kleines privates Umfeld. Und auch das ist nur möglich, weil ich umstellen kann, ne? Also ich kann auf ein Auto verzichten. Wir haben aber auch gerade darüber gesprochen, dass es eben vielen nicht möglich ist, auf ein Auto zu verzichten. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen sind im Endeffekt da, wo wir die großen Hebel haben. Und wenn der politische Wille da ist, die Lösung umzusetzen, die wir ja theoretisch haben, dann können wir wirklich was verändern. Und das war für mich auch der Punkt zu sagen, okay, ich merke, ich kann politisch was erreichen, wenn ich mich mit vielen anderen zusammentue, weil gemeinsam sind wir immer stärker. Und dann können wir auch was verändern. Und das geht. So. Also ich habe es hier in Köln gemerkt, ich habe es auf der Bundesebene selber aktiv nicht gemerkt, sozusagen, aber gerade im Europaparlament, was ja auch das Ziel war, ich habe fürs Europaparlament so kandidiert, da werden mittlerweile 80% der klimapolitischen Rahmenbedingungen festgesetzt. So, also, ne, und auch wenn wir auf dieses Thema Plastikmüll kommen, Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema Recycling beziehungsweise Müllvermeidung, was ja der erste Schritt ist. Recycling kommt ja eigentlich erst viel später. Das sind Rahmenbedingungen, die werden auf der europäischen Ebene gestellt. Und da sind wir als, sag ich mal, in Anführungszeichen, immer noch Ausrufezeichen, wirtschaftlich starkes Deutschland. Weiß ich nicht, ob das in 10, 20 Jahren immer noch der Fall ist. Aber im europäischen Kontext schon ein kleineres Licht und weltweit passt nicht mehr. Also
Ja.
diskutiert ja niemand mit uns.
Jetzt haben wir zum Beispiel kein Pfandsystem in Holland. Also es gibt viele europäische Länder, Polen, Schweden, weißt du, da gibt es einfach kein Pfandsystem. Da komme ich als Deutscher hin und verstehe nicht, wieso die es nicht hinbekommen, ihre Plastikflaschen, die sie im Supermarkt verkaufen, die in Massen verkauft werden, wieder irgendwie einzusammeln. Ja, und ich meine, das wäre doch ein ganz einfacher Beschluss. Ich meine, es gibt Länder, in denen das funktioniert, in denen es praktiziert wird. Wir haben diese lustigen Automaten und so weiter. Und ja, also.
Lass mich da kurz einhaken. Wir setzen
Ja.
uns tatsächlich in den Niederlanden im nationalen Parlament für ein Pfandsystem ein. Da sind wir nämlich als Volt Niederlande schon vertreten und sind da sehr stark im Austausch. Was man aber den Niederländerinnen und Niederländern zugutehalten muss, die haben ein ganz anderes Verständnis zu Leitungswasser und tatsächlich, was öffentliche Wasserspender angeht. Ne? Die sind da überall und da ist es gar nicht so üblich, jetzt regelmäßig Wasser aus Plastikflaschen im Supermarkt zu kaufen, sondern vielmehr das Wasser aus der Leitung zu ziehen und das dann eben zu trinken. Und ich glaube, na, also Pfandsystem, ich bin komplett bei dir, sollten wir überall haben und das ist tatsächlich etwas, worauf ich in Deutschland sehr stolz bin, dass wir das haben. Aber es gibt eben auch da wieder andere Lösungen, viel eher anzusetzen und zu sagen, wie vermeiden wir denn die Produktion von so viel Plastikflaschen grundsätzlich und setzen da an.
Das Hemd, das ich gerade trage, ist übrigens aus ehemaligen Plastikpfandflaschen hergestellt worden. Ja, also es wird ja immer mehr diese Plastikflaschen, die zerschreddert werden, da werden ja nicht unbedingt neue draus gemacht, sondern die werden ja, das Zeug wird ja exportiert und dann werden da Klamotten draus gemacht. Ne? Also
In
auch das
Teilen.
funktioniert. Aber ja, genau. Aber so hat jedes Land einfach schon irgendetwas, das funktioniert, weißt du? Und dann kann man immer Gründe finden, warum es im eigenen Land nicht funktioniert. Das ist ja auch so eine typisch deutsche Mentalität manchmal. Oder einfach gucken, wie es funktionieren könnte. Lass uns da mal direkt den Bogen zu Europa machen. Ihr habt ein Konzept, das mir sehr gut gefällt. Und zwar der Gedanke einer Europäischen Republik. Jetzt hat Ich habe das vor kurzem, habe ich das mal gehört. Winston Churchill hat nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 bei einer Rede in Zürich davon gesprochen, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa brauchen, um einfach als starkes Bündnis, sage ich mal, hier in Europa dabei zu sein. Und er hat auch unmittelbar nach dem Krieg schon gesagt, auch Deutschland muss da militärisch eine Rolle spielen dürfen, wenn ein paar Voraussetzungen gegeben sind. Ich selbst arbeite dran, bis 2048 die europäische Sprache Interlingua als offizielle Amtssprache in der EU integrieren zu lassen, durch verschiedene Kontakte, die ich habe und Netzwerke, die ich aufbaue. Und ihr habt jetzt ein ähnliches Bild oder eine ähnliche Idee zu sagen, die Europäische Republik. Wie ist da so eure Zukunftsvision? Oder wie würdest du Europa sehen, um die ganzen Herausforderungen, die Europa hat, zu lösen?
Ja, du sagst es, also ne, es sind wahnsinnig viele Herausforderungen, aber ich glaube, dass wir ja einfach durch die wahnsinnig vielen auch sehr guten Lösungen, die wir europäisch schon haben, also europaweit, da, wenn wir uns stärker noch zusammentun und da, wo es Sinn ergibt, noch stärker zusammenarbeiten. Ne? Und das sind konkrete Beispiele, du hast es angesprochen, Sicherheitspolitik. Ich glaube, uns ist allen bewusst, spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass wir eben nicht unverwundbar sind und dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Und da zu sagen, okay, wie können wir uns eigentlich zusammentun, eine europäische Armee aufbauen, die auch, sag ich mal, aus einer wirtschaftlichen Perspektive viel mehr Sinn ergeben würde, weil wir keine unterschiedlichen Systeme hätten, die wir beschaffen müssten, viel weniger in die Beschaffung insgesamt stecken müssten und gleichzeitig aber auch Systeme hätten, die untereinander kompatibel sind. Momentan ist es so, dass nicht mal die Funkgeräte untereinander kompatibel sind europaweit. Das heißt, wenn es zu einem wirklichen Angriffsfall kommen würde, dann bin ich sehr dankbar, dass wir Teil der NATO sind, aber dann wäre Europa in der Hinsicht alleine wahrscheinlich nicht verteidigungsfähig. Und wir haben ja auch anstehend die Wahlen in den USA. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass es eine demokratische Wahl wird in dem Sinne und wir uns diese Gedanken nicht machen müssen. Aber eigentlich kann es ja nicht sein, dass wir in Europa quasi darauf hoffen, dass Wahlergebnisse in anderen großen Ländern, von denen wir noch sehr stark abhängig sind, positiv ausgehen und selber nicht für den Verteidigungsfall ausgerüstet sind. Und ich bin eigentlich jemand, ich wünsche mir Frieden. Ich bin aber auch mittlerweile der Überzeugung, um Frieden langfristig etablieren zu können, musst du für den Verteidigungsfall gerüstet sein. So. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Sachen, wo es eine stärkere Zusammenarbeit notwendig ist. Ne? Also wir haben jetzt mehrfach angesprochen Klimapolitik, konkretes Beispiel, was du ja auch angesprochen hast, Recyclingfähigkeit beziehungsweise Kreislaufwirtschaft. Wir sind europaweit ein Wirtschaftsraum. Also es ist völlig undenkbar, dass wir uns irgendwie wirtschaftlich noch entkoppeln könnten, weil wir so stark auch als Deutschland darauf angewiesen sind, Europa als Binnenmarkt funktioniert. Und da ist ein gemeinsames Kreislaufwirtschaftssystem total sinnvoll, auch im Hinblick auf Lieferketten, ne, wenn wir uns die Exportwirtschaft angucken. Also da gemeinsam stärker zusammenzuarbeiten, daran wird ja schon gearbeitet. Ich denke aber, da kann man noch stärker zusammenarbeiten. Siehe Thema Lieferkettengesetz, was wir als Deutschland auf der EU-Ebene blockiert haben. Was ich nicht sage, was perfekt ist, auf gar keinen Fall. Ne? Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel noch verbessern. Aber zumindest ein gemeinsames, einheitliches Vorgehen zu haben in Europa ist extrem wichtig. Dann weiteres Beispiel ist die Außenpolitik. Da also ist unsere Idee, weil du ja ne, die Europäische Republik angesprochen hast, zu sagen, wir brauchen eine gemeinsame, einheitliche Stimme und optimalerweise eine Außenministerin, einen Außenminister für die EU, die Person, die dann entsprechend das, was an außenpolitischer Strategie verabschiedet ist in der EU, auch nach außen trägt und da auch das Mandat hat, so aufzutreten. Und momentan ist es eine Gruppe aus 27 Außenministerinnen und Außenministern, die sich nie einig wird. Und dementsprechend machen wir eigentlich gar nichts. Und ich glaube, uns ist allen auch bewusst, dass sozusagen Kopf in Sand stecken und nichts tun oder sich nicht einig werden. Ich glaube, die Ampelregierung ist ein sehr gutes Beispiel. Das hat im Zweifelsfall vor allen Dingen negative Folgen, als dass es irgendwie zur Lösung beiträgt. So, also nichts tun oder die Sache aussitzen ist keine Option aus meiner Sicht. Genau, aber du willst da gerne einhaken.
Wenn ich mir überlege, es gibt 24 Sprachen, die in der EU gesprochen werden. Alle Dokumente müssen in mindestens Deutsch, Englisch und Französisch verfasst werden. Die wichtigsten Dokumente in allen dieser 24 Sprachen. Es gibt da unglaublich viele Übersetzungsfehler, weil es einfach bestimmte
Ja.
Wörter gibt, wie das Wort sollen. Das Wort sollen gibt es in vielen europäischen Sprachen nicht. Ja, genauso wie dürfen. Es gibt meistens das Pendant zu können und müssen, aber eben diese Abschwächung nicht unbedingt. Es gibt andere Wörter, die, selbst das englische Wort Power, es gibt keine Entsprechung im Deutschen, die das Wort Power 1:1 übersetzen würde. Und das sind enorme Kosten, das ist viel Zeit, die verloren geht. Die Gründe für diese Vielsprachigkeit sind nachvollziehbar, weil natürlich kein Land seine eigene Kultur aufgeben möchte, um sich jetzt als Englisch, Französisch oder Deutsch als Amtssprache zu bedienen. Deswegen müsste eine neutrale Sprache daher, aber eine neutrale Sprache würde dazu führen, dass die Verständigung besser funktioniert. Und du hast jetzt für das Europaparlament damals kandidiert. Als Europaabgeordneter, wie viele Sprachen musst du sprechen können von diesen 24? Und auf welchem Niveau?
Also aktuell ist es so, dass, und ich saß ja selber nicht im Europaparlament, deswegen ich kann es nur von unseren Abgeordneten berichten, dass du mit Deutsch und Englisch in der Hinsicht schon relativ weit kommst. Das Spannende ist aber, und da bin ich bei dem Thema, also eine einheitliche Sprache, es gibt total viele Abgeordnete, auch aus Deutschland, die halten ihre Reden im Plenum auf Deutsch. Und dann wird übersetzt. So, ne? Und also wir machen das zum großen Teil so, dass wir die Reden auf Englisch halten, weil wir eben sagen, ne, wir müssen uns da anpassen, wir müssen sozusagen auch über die Sprache einen gewissen Common Ground schaffen, um dann entsprechend auch für alle verständlich zu sein oder für einen großen Teil.
Aber jetzt, ist spannend. Rebecca, ich kretsch da direkt rein. Warum Englisch? Großbritannien hat die EU verlassen. Irland, ja, also ich meine, da ist doch klar.
Bei uns.
Bitte?
Ja, Pragmatismus bei uns, weil also unsere Abgeordneten sprechen alle Englisch. Aber wir merken es ja auch, und da kommen wir so ein bisschen an den Punkt, wir sind ja eine europaweite Partei. Und wir haben sozusagen einfach, weil in den meisten Ländern Englisch als Zweitsprache doch häufig gesetzt ist, ist es am einfachsten, auf Englisch auch europaweit zu setzen. So bei uns intern, ne, bei Volt. Mhm. Weil wir müssen ja auch uns irgendwie verständigen untereinander. Wir merken aber auch, dass Englisch alleine ganz, ganz viele Menschen, die eben das Englische nicht mächtig sind, ausschließt. So, du bist in dem Thema tatsächlich viel tiefer drin, weil ich mir über das Thema Sprache, und auch das ist wahrscheinlich ein Luxus, noch nie so intensive Gedanken gemacht habe. Mhm. Meine große Hoffnung tatsächlich ist, dass wir über diverse KI-Modelle und Übersetzungsmethodiken, die ja immer besser werden und das in einem rasanten Tempo, da viel lösen können und dass das gar nicht mehr so Thema wird. Ich bin aber auch durchaus gerne offen dafür, über eine gemeinsame Sprache zu diskutieren. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist da nicht eine größere Hürde, noch eine zusätzliche Sprache zu lernen? Und sollten wir uns nicht lieber darauf fokussieren, sozusagen das, was wir schon mehrheitlich haben, stärker auszubauen?
Tatsächlich sprechen ja nur 7% aller Europäer, die Englisch nicht als Muttersprache haben, ein wirklich gutes Englisch, das für Verhandlungen geeignet ist. Zum anderen wird mit der englischen Sprache gleichzeitig eine Kultur vermittelt. Das heißt, weder die Franzosen, noch die Italiener, noch die Ungarn, noch wer auch immer, der Englisch spricht, weil die Amerikaner als wirtschaftlich dominierende Macht, ja, und als Sprache der Siegermächte damals nach dem Zweiten Weltkrieg eben wurde ja Englisch gesetzt. Nicht, weil wir das alles so unbedingt gerne lernen wollten, sondern weil man mit der englischen Sprache in der Wirtschaft Geschäfte machen kann. So, aber wir sprechen Englisch, weil die Amis keine andere Sprache sprechen. So, jetzt habe ich aber mit der englischen Sprache auch eine Kultur, die einhergeht. Und deswegen muss es eine Sprache sein, die keinerlei Kulturhintergrund hat, eine neutrale Sprache. Und es gibt eine Sprache, eben Interlingua als europäische Sprache, die den gemeinsamen europäischen Wortschatz verwendet. Das heißt, sagen wir mal, Ungarn und Finnland ausgenommen, verstehen aber alle anderen Nationalitäten diese Sprache per se schon zu 50%, weil sie das als akademischen Wortschatz oder als Fremdwörter in ihrer Sprache haben. Ja. Und wie gesagt, das ist so ein Projekt, das ich eben da initiiere oder wo ich glaube, der EU ein paar gute Dinge tun zu können. Und tatsächlich, wenn ich so recherchiere, dass tatsächlich keine Sprachkenntnisse notwendig sind. Ursula von der Leyen zum Beispiel spricht Deutsch, Englisch, Französisch fließend. Ja, so, das heißt, sie kann in allen drei Sprachen auf die Leute eingehen. Nur, warum, man könnte ja genauso gut sagen, man nimmt die Sprache wie zum Beispiel Niederländisch, ja, weil die halt einfach am lustigsten klingt. Und wenn sich Leute streiten, dann ist es auf Niederländisch, klingt das nicht so aggressiv. Ja, und deswegen, also einfach weil tatsächlich, und ich erlebe es ja tagtäglich bei meinen Trainings, Leute, die Englisch in der Schule hatten bis zum Abitur als Leistungskurs, die Englisch im Studium hatten, kommen in eine Firma rein und sind nicht in der Lage, eine Verhandlung zu führen. Okay. Und du wirst immer einem Muttersprachler unterlegen, wenn du eine Sprache sprechen musst, die nicht deine Muttersprache ist. Und nochmal, in der EU ist das einzige Land, das jetzt Englisch als Amtssprache hat, Irland. Ja, also das ist so grotesk und paradox. Und Französisch, gut, Französisch haben wir in Frankreich, in Belgien, in Luxemburg, die Schweiz will nicht mitmachen, also die sind mal ausgeklammert. Deutsch haben wir in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Teilen von Dänemark und in Luxemburg. So, aber Englisch.
Wobei die Schweiz haben wir ja auch kein EU-Mitglied ist, ne? Also.
Ja, genau, ja, noch nicht. Wir arbeiten dran. Aber, okay. Ja, aber die. Aber tatsächlich ist Englisch nur in Irland mittlerweile. Und selbst als Großbritannien noch dabei war, ist ja einfach ne, wenig. Und dann ist auch die Frage, wie gut lernt man denn in den Schulen Englisch? Ich hatte jetzt gerade mit der Grundschullehrerin meines Sohnes, die ganz stolz erzählt, dass er in der zweiten Klasse mit Englisch richtig anfangen und dann auch Lesen und Schreiben auf Englisch lernen, habe ich gefragt, bis zu welchem Level sollen denn die Schüler am Ende der vierten Klasse Englisch können? Werden sie in der Lage sein, im Urlaub mit anderen Kindern Englisch zu reden, wenn sie da miteinander spielen? Und hat sie gesagt, nein, darum geht's nicht. Sie sollen ein Gefühl für die Sprache bekommen. Und dann finde ich aber ein Gefühl für mehrere Sprachen. Dann sollen sie grundsätzlich ein Gefühl für Sprache. Dann braucht man so etwas wie Fremdsprachenunterricht, aber dann eben nicht nur Englisch. Und also das ist ein spannendes Thema und werde ich sicherlich nach dem Interview auch mit euch dann noch mal so ein bisschen ins Gespräch gehen, weil ich finde, die Idee einer europäischen Republik finde ich großartig und ich glaube, wenn die EU ernsthaft funktionieren soll und nicht einfach nur sowas ist wie eine Opportunistengemeinschaft, bei der jeder das rausnimmt, was für ihn am besten ist und ansonsten nicht bereit ist, irgendwelche Eingeständnisse zu machen. Und sobald einem irgendwie was querhängt, man gleich ein Veto reinbringt, dann führt kein Weg daran vorbei. Und wenn damals Churchill diese Idee sogar schon hatte, ich meine, das waren damals die denkbar ungünstigsten Ausgangsvoraussetzungen für so eine Union, dann finde ich, lohnt es sich, umso mehr darüber nachzudenken. Ja, also Europa stärker werden zu lassen, ja, und dann auch von, und übrigens wäre eine andere Amtssprache als Englisch für die EU auch insofern ein Wettbewerbsvorteil, weil dann nämlich plötzlich die Amerikaner eine andere Sprache lernen müssten, um vernünftig mit der EU Geschäfte machen zu können. Die Chinesen hätten eine andere Sprache. Das heißt, man tritt auch einfach als Verhandlungspartner stärker auf. Ja? Denn man wird nicht von Englisch dominiert, weil es nicht die Muttersprache der meisten Europäer ist, sondern man hat die Möglichkeit, einfach auch selbstbewusster mit einem entsprechenden Konterfei aufzutreten. Ja, wir hatten, genau, und dann kann man eben von dieser Basis auch den Klimaschutz anders weltweit aufstellen, dass man dann wirklich sagt, jetzt unterstützen wir einfach Länder, die einfach auch ein Müllproblem haben, das sie nicht in den Griff bekommen bei Lösungen. Ja, wie zum Beispiel, dass wirklich alles, jede einzelne Orange in eine Plastiktüte in Togo eingewickelt wird. In Ghana hingegen würde jemand während der Autofahrt noch nicht mal eine Bananenschale aus dem Fenster werfen, wenn er in der Pampa ist, sondern er würde warten, bis er den nächsten Mülleimer findet. Ne? Also auch so etwas. Ja, genau. Wir waren beim Umweltschutz.
Wobei ich, vielleicht, ja? Da darf ich da nochmal kurz einhaken, wobei ich auch sagen würde, dass den Punkt, den du ja auch anfangs gebracht hast, mit den unglaublichen Plastikmüllmengen im Meer. Und du hast ja auch richtigerweise gesagt, ne, das ist nicht der Müll von vor Ort, sondern das ist im Endeffekt unser exportierter Müll. Ja. Und also ich würde mir da auch tatsächlich wünschen, dass wir als EU beziehungsweise als Europa auch eine gewisse Verantwortung übernehmen international, nicht unsere Probleme einfach nur irgendwo anders hin zu verlagern, wo es dann de facto nicht mehr unsere Probleme sind. Und wir sagen, ist jetzt weg, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn, sondern da auch klar sagen, okay, wir selber sind diejenigen, Europa ist das, also ne, nach den USA, und ich weiß gerade gar nicht, wo China liegt, die am meisten Müll produzieren. Und Deutschland ist da auch ganz vorne dabei. Womit wir uns gerne schmücken, ist halt Recycling-Weltmeister. Das Ding ist aber auch Recycling ist teuer, ist nie so effizient wie eine Vermeidung von Anfang an. Und kostet Energie und dementsprechend ist auch das eigentlich, sag ich mal, spannend, weil es ist ein, ne, es ist ein Ansatz, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Recycling, wir brauchen noch mehr Recycling, wir müssen aber auch viel stärker an Konzepten arbeiten, wo wir Müll von Anfang an vermeiden. Und da ist Plastikmüll ein großes Thema, da ist sicherlich aber auch die Bauwirtschaft ein sehr, sehr großes Thema, die insgesamt gerade Betonmüll oder auch Stahl, das sind Müllmengen, die haben wir häufig gar nicht auf dem Schirm, die da entstehen. Also zirkuläres Bauen, um da nur noch mal so ein kleines Buzzword mit einzuwerfen, weil wir noch nicht genug Themen haben, ist eigentlich auch ein sehr, sehr großes, was wir politisch angehen müssen.
Ich glaube, was wir in Europa gut können, ist Konzepte auch zu entwickeln, die jetzt nicht nur für Europa eine Lösung bringen, sondern die tatsächlich auch dem kleinen, mittellosen Mann irgendwo im Ausland, der sagt, ich muss meine Familie ernähren und mir ist Plastikvermeidung sowas von egal. Ja, ja, weil ich, wenn ich ein Lebensmittel unverpackt in meinem Land kaufe, riskiere ich, dass es verdorben ist, dass es mit Bakterien oder irgendwelchen anderen Krankheitserregern voll ist. Also kaufe ich doch lieber das sterile, saubere Plastik. Ja? Ich meine, ich habe in Togo im Supermarkt, in so einem kleinen Supermarkt, also wir würden sowas als Tante-Emma-Laden bezeichnen, da war es ein Supermarkt, habe ich Nutella gesehen. Warum zum Kuckuck braucht man Nutella? Mitten in dieser Hitze, ja, oder Kekse von hast du nicht gesehen. Also das ist, es ist einfach, wir Europäer haben immer so diesen Anspruch, und das merkt man, wenn man tatsächlich mal ein afrikanisches Land fährt, das noch unter Kolonialeinfluss steht, wir haben einfach so dieses Herrscher Denken immer noch in uns. Und dann soll man doch einfach mal Dinge tun, bei denen sich jedes Land auf der Welt freut, wenn es dieses Produkt bekommen kann, weil es eine Lösung bietet, anstatt Abhängigkeiten zu schaffen und die Probleme, die wir in Europa produzieren, dann auf den Rest der Welt zu übertragen. Ja? Mhm. Also von daher. Also es gibt viele, viele Themen. Ich habe ein Beispiel noch. Es gibt einen Wasserfall in Ghana, der größte Wasserfall Westafrikas. Der startet oben in Togo und endet unten in Ghana. Und wenn man dorthin möchte, dann zahlt man Eintritt dafür und kann dann an einem Kiosk Trinkwasser kaufen. Die Menschen, die aber in diesem Dorf leben, holen ihr eigenes Trinkwasser aus einem Fluss, der verdreckt ist. So, ja. Und ich habe jetzt mit einem Geschäftsfreund einen Weg gefunden, dass wir dort einen Brunnen bauen können, dass also dieses Dorf in Zukunft sauberes Trinkwasser hat. Aber sowas Paradoxes, weißt du, ein Ort, der von Touristen frequentiert wird, wo die Leute, die keinen eigenen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Trinkwasser in Flaschen, in Plastikflaschen übrigens, an Touristen verkaufen und das auch noch gekühlt.
Ja.
Ja? Abgesehen davon, dass es für den Körper nicht gut ist, kalte Getränke zu trinken, ist es auch nochmal dieser Energieaufwand, der da betrieben wird. Und das ist wirklich faszinierend. Ja. Na gut, ein Thema, das ich gerne noch ansprechen möchte, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, wäre das Bildungssystem. Also
gerne.
Ich habe den Eindruck, wir haben in Deutschland so dieses Prinzip, alle Kinder oder alle Schüler müssen auf demselben Niveau die Schule verlassen. Ja, wir haben keine Eliteförderung. Das Wort Elite wird auch nicht gern gehört. Wir haben keinen Individualunterricht. Viele überlegen sich, mehr Digitalisierung reinzubringen, überfordert oft die Lehrer. Die Lehrer sind sowieso, gehen auf dem Zahnfleisch. Meine Frau ist selbst Lehrerin. Ich kriege das mit, was da gemacht wird, wie die Schulen ihre Lehrkräfte systematisch ins Burnout bringen. Und zwar nicht nur an der Schule, sondern ich mache auch Fortbildungen bei Lehrern und da wird überall das Gleiche berichtet. Die Schulen werden immer größer. Es gibt hier in Ludwigshafen gab es jetzt eine Schule, da sind 40 Schüler von der ersten Klasse nicht in die zweite Klasse versetzt worden, weil sie nicht richtig Deutsch konnten. Ich habe der Schule und der Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen angeboten, dass ich gerne an diesem Problem, an der Lösung für dieses Problem mitarbeiten möchte, weil ich mich in der Lage sehe, den Kindern Deutsch beizubringen, ohne dass sie dadurch Probleme in der Schule haben müssen oder einfach das Konzept des Unterrichts in der Schule anders darzustellen. Ich kriege mit, dass es kein Interesse gibt, Schüler mit Migrationshintergrund eine gute Bildungschance an Gymnasien und sowas zu ermöglichen, selbst wenn die Schüler das Potenzial haben. Viele Schüler sprechen 2 bis 3 Sprachen, nur eben kein Deutsch, werden deswegen als doof abgestempelt. Die Lehrer sind frustriert. Es ist eine schwierige Situation gerade. Und wer sein Kind heute auf eine weiterführende Schule schickt und sich keine Privatschule leisten kann, ist zum Teil besorgt. Das ist der Eindruck, den ich habe. Das ist das, was mir im Umfeld und von Lehrkräften wiedergespiegelt wird in Fortbildungen. Wie erlebst du das bei euch?
Also, du hast es ja anfangs angesprochen, meine Tochter ist momentan gute 1,5 Jahre alt. Ich erlebe es jetzt im Hinblick auf Kita-Betreuungssituationen, aber wir sind noch ein bisschen entfernt vom schulfähigen Alter. Ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen, die du gerade schon angesprochen hast. Also einerseits zu sagen, okay, wir haben keine Elitenförderung. Ich würde dir widersprechen im Hinblick darauf, dass wir ein dreigliedriges Schulsystem haben. Das heißt Hauptrealschule und dann Gymnasium. Das heißt, wir da schon in der Regel ab der 4. Klasse unterscheiden, wer hat jetzt in Anführungszeichen das Zeug zu studieren und soll studieren, geht dementsprechend aufs Gymnasium, also jetzt rein objektiv. Schlussendlich ist ja das nicht die Entscheidungsgrundlage, sondern die Entscheidungsgrundlage ist meistens, ist mein Kind überhaupt so gefördert worden von den Eltern, kommt es aus einem bildungsnahen, in Anführungszeichen, Kontext und ist es dann in der Lage, das Level auf dem Gymnasium zu schaffen oder eben nicht, und das heißt dann Realschule oder Hauptschule. Kinder mit Migrationsgeschichte kommen häufig, wenn sie dann der deutschen Sprache nicht mächtig sind, erst auf die Hauptschule. Also ich hatte das selber, dass gute Freunde von mir erst in der Hauptschule waren und sich dann in Anführungszeichen hocharbeiten mussten. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir uns in Deutschland, also ganz unabhängig davon, von der Situation der Lehrkräfte, aber auch der Situation in den Familien, einfach nicht mehr leisten können. Weil in keinem anderen europäischen Land ist im Endeffekt der Kontext, aus dem du kommst, wie bildungsnah und fern oder fern auf der Skala deine Familie ist oder dein Hintergrund ist, ist so ausschlaggebend für deinen weiteren Werdegang wie in Deutschland. Das ist enorm. Und ich finde, das ist etwas, was aus einer reinen, das sollte nicht unser Anspruch sein. Ich finde es absolut beschämend, dass das in einem so reichen Land wie Deutschland immer noch der Fall ist. Und auch, da kommt wieder irgendwie die wirtschaftliche Perspektive mit rein. Ich meine, wir haben jetzt schon einen massiven Fach- und Arbeitskräftemangel. Wir können uns das einfach nicht leisten. So, also auch als Gesellschaft, finde ich. Und deswegen ist es, glaube ich, in erster Linie notwendig, ganz, ganz stark zu investieren, sowohl in die Ausbildung von Lehrkräften. Der Lehrkräfteberuf muss viel attraktiver werden, dass einfach mehr Menschen auch Lust haben, in diesen Bereich zu gehen. Und das heißt nicht nur, dass entsprechend die Leute besser bezahlt werden, sondern es geht eben vor allen Dingen darum, dass die Arbeitsbedingungen besser gemacht werden. Ne? Dass ich als Lehrkraft nicht so unglaublich viel Bürokratie am Hals habe, dass es ein gutes, sozusagen, wie nennt man das? Ersatzsystem gibt, ne? Also dass wenn es Ausfälle gibt, sei es krankheitsbedingt oder auch aufgrund von Elternzeit, dass dann eben eine gute Vertretungsregelung da ist und dass mehr Menschen einfach in den Lehrkräfteberuf gehen, so. Und dementsprechend auch einfach Lehrkräfte nicht immer kurz vorm Burnout stehen. Also ich glaube, ne, der Lehrerberuf ist ja so einer mit der Berufe, die am stärksten zu Depressionen, Suchtkonsum und im Alter führen, einfach weil das so unglaublich hart ist und die Belastung so enorm ist. Genau, und ich meine, du erlebst es mehr als ich, muss ich dazu sagen. Ne? Also ich habe in meinem Freundeskreis Lehrkräfte, aber ich kenne jetzt vor allen Dingen eben die politischen Rahmenbedingungen. Ne? Also das heißt, vor allen Dingen viel, viel mehr investieren in den Bereich, den Beruf attraktiver machen. Ich glaube, ne, also auch gerade im Hinblick auf, es gibt wahnsinnig viele Menschen, gerade auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die gerne als Lehrkräfte arbeiten würden, die Anerkennung da viel einfacher gestalten, den Quereinstieg einfacher gestalten. Das sind alles Mechanismen, die gerade sehr stark vor allen Dingen noch an der Bürokratie scheitern. Plus, und da kommen wir jetzt an das, sage ich mal, bisschen abstrakte, das Bildungssystem oder Bildungspolitik ist in Deutschland Ländersache. Wir haben 16 unterschiedliche Bundesländer, das heißt, wir haben 16 unterschiedliche Schul- und Bildungssysteme. Das ist aus meiner Sicht super schwierig. Wir setzen uns dafür ein, dass wir das stärker vereinheitlichen, dass auch von der Bundesebene bestimmte Strukturen einfach bundesweit umgesetzt werden, was die Ausbildung unserer Kinder angeht. Und ich meine, ne, das ist so die große Vision, die wir haben, uns da viel, viel mehr auch im Bildungssystem von den skandinavischen Ländern abzugucken. Und du hast es anfangs auch gesagt, die eine viel stärkere, individuellere Begleitung in der Schule betreiben, als wir das in Deutschland tun. Ne? Wir haben jetzt hier unsere Lehrpläne, die sind sehr strikt. Da muss jedes Kind ab einer gewissen Stufe mit dem und dem Grundwissen aus dieser Schule gehen, beziehungsweise aus der Klasse. Wir sehen aber auch in der Realität, dass es häufig gar nicht möglich, beziehungsweise kann gar nicht erreicht werden. Und da fallen ganz, ganz viele Kinder eben auch durchs Raster, die eine andere als, sag ich mal, die Otto-Normalkurve Entwicklung haben. Und dementsprechend, glaube ich, wir sehr gut daran tun würden, stärker zu gucken, was sind denn die jeweiligen Entwicklungsschritte der einzelnen Kinder, die unterschiedlich sind. Das ist auch ganz normal. Und wie kann man da besser auf die eingehen und auch vielleicht gemeinsam mit den Kindern so ein bisschen den Lehrplan gestalten und individuelle Lehrpläne aufstellen und die Kinder da stärker begleiten, als zu sagen, wir machen jetzt vor allen Dingen Frontalunterricht.
Es gibt ja aber auch nicht nur die, die nicht mitkommen, sondern es gibt ja auch die, die unterfordert sind, weil das, was im Lehrplan steht, ne? Und ich habe das jetzt auch mitbekommen, eben weil du auch die Flüchtlinge aus der Ukraine angesprochen hast, da kommen jetzt Kinder in die Klasse und es gab dann entweder dieses Friss- oder Stirb-Prinzip, das heißt, entweder der kommt mit oder halt nicht, oder die komplette Klasse hat sich dieser Person untergeordnet. Und das ist etwas, was ich merke, was in vielen Bereichen in der Schule mittlerweile passiert, dass ein Schüler, der irgendein Thema hat, so berücksichtigt werden muss, dass die komplette Klassengemeinschaft sich dem anpassen muss. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren, weil das zu Frust führt bei den Schülern. Wenn ich das Gefühl habe, dass man sich immer nur an dem schwächsten Glied oder dem außergewöhnlichsten, besonderen und hilfbedürftigsten orientiert, ja, in so einer Gruppe. Und da wäre eben eine individuellere Förderung, glaube ich, wichtig. Und ich habe ja immer auch besonders den Fremdsprachenunterricht eben auf dem Schirm, wo ich denke, dass da viel Potenzial ist, aber eben auch die Verknüpfung von Unterrichtsfächern ist nicht mehr so einzeln zu betrachten, ja, denn den Geschichtsunterricht kann ich so aufbereiten, dass er verschiedene Fächer abdeckt und Matheunterricht, man braucht ab der 8. Klasse eigentlich keinen Lehrer mehr, der einem Mathematik erklärt, weil du entweder einen Schüler hast, der es bis dahin noch nicht kapiert hat und der es auch weiterhin nicht kapieren wird, oder Schüler hast, die in Mathe schon viel weiter sind als der Lehrer. Also auch da müssen einfach neue Konzepte her. Und wenn man sich überlegt, trotz dass man versucht, einen Lehrplan zu haben, der ja quasi immer immer mehr auf dem schwächsten Glied in der Klasse sich orientiert, wie viel Unsummen an Geld jedes Jahr für Nachhilfeunterricht trotzdem noch ausgegeben werden. Ja, und dass es in der Corona-Pandemie, in dem Lockdown möglich war, quasi ein komplettes Schuljahr fast in manchen Schulen zu streichen, weil Unterricht nicht möglich war, weil die technischen Voraussetzungen nicht waren, weil die Schüler nicht gekommen sind, weil die Lehrer es nicht hinbekommen haben oder warum auch immer, gab es ja vereinzelt, dass es trotzdem gelungen ist, die Schüler dann zu einem Abschluss zu bringen. Also es sind, ja, und was du auch gesagt hast, ne, Bildungswesen ist Ländersache, genauso wie Polizeiwesen und Gesundheitswesen und gerade auch Polizeiwesen bundesweit irgendwie aufzustellen. Ja, ein guter Freund von mir ist Ausbilder bei der Polizei in England, der sagt, wenn aus Nordengland ein Polizist aus Mittelengland mit einem aus Südengland zusammenarbeitet, haben die alle denselben Ablauf. Wenn in Deutschland ein Krimineller über die Bundesländergrenze geht, dann wird plötzlich das gesamte Verfahren der Polizeiarbeit geändert, ja, weil plötzlich nicht mehr Rheinland-Pfalz, sondern Baden-Württemberg oder Hessen zuständig ist. Und schwuppdiwupp gibt es andere Arten, mit diesem Thema umzugehen. Und das ist natürlich auch gerade im Hinblick auf die Vermeidung von Situationen in unserem Land, die wir alle vermeiden wollen, sicherlich ein Manko. Ne? Und wenn sich dann Leute, die in kriminellen Kreisen sind, mit den Gesetzen besser auskennen als die eigenen Polizisten, dann ist es immer schwierig. Ja. Okay, Rebecca. Hochspannendes Interview mit dir. Können auch stundenlang weiter mit dir erzählen. Gibt's noch irgendein Thema jetzt zum Abschluss, bei dem du, ohne dass ich Fragen stelle, ohne dass ich zwischen rein rede, einfach nochmal so für dich ein Statement geben möchtest, so was wie ein letztes Wort quasi?
Ja, vielleicht zwei Punkte. Also ich glaube, was mir nochmal ganz wichtig ist, hervorzuheben, ich war jetzt gute 4,5 Jahre, fast 5 Jahre, fast Vollzeit in der Politik, ne, und habe mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen bei Volt engagiert, sowohl als Kandidatin, eben auch als Bundesvorsitzende. Und ich habe das natürlich nicht, also ich bin nicht zu Volt gekommen und habe gesagt, ich werde jetzt Bundesvorsitzende oder ich kandidiere mal für die Bundestagswahl. Ich hätte mir das niemals erträumen lassen, dass sich diese Schritte quasi fast logisch ergeben. Und für mich war das eigentlich eher immer dann in der Situation die Abfolge dessen, dass ich die Möglichkeit hatte zu kandidieren und vor allen Dingen, weil, dass mich Leute gefragt haben, hey, kannst du dir das nicht vorstellen? Und ich fände es mega cool, wenn du das machen würdest, weil ich glaube, du kannst das gut. Das heißt auch, diese Unterstützung erfahren habe aus meinem direkten persönlichen Umfeld, aber auch aus dem politischen. Und ich glaube, und daran arbeiten wir auch innerparteilich, indem wir beispielsweise Trainingsprogramme für den politischen Quereinstieg entwickeln, für die großen Wahlen. Wir haben das für die Europawahl gemacht, sehr erfolgreich. Eine Person, die da mitgemacht hat, sitzt jetzt im Europaparlament für uns. Die ist relativ frisch einfach überhaupt erst politisch aktiv geworden. Nela leitet jetzt übrigens den Kulturausschuss im Europaparlament. Das ist Wahnsinn. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal für die Bundestagswahl beziehungsweise auch für die Kommunalwahlen hier in NRW 2025 und für die Bürgerschaftswahl in Hamburg, die ja auch noch ansteht vor der Bundestagswahl. Und was will ich damit sagen? Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch aus unserem Gespräch sehr deutlich geworden, wir haben so viele unglaublich große Herausforderungen, die gerade anstehen. Und ich finde gerade das letzte Thema Bildung ist ein sehr, sehr gutes, wo wir sehen, dass wir gerade in den Parlamenten, da wo die Leute in den entscheidenden Funktionen sitzen, und bei Bildungspolitik geht es nicht unbedingt immer um das Bildungsressort, sondern da geht es auch häufig ums Finanzressort, weil es nämlich eine Frage ist, wo kommt das Geld her? Da sitzen meistens Leute, die haben wahrscheinlich weniger Interesse daran, beziehungsweise für die hat Bildung einfach nicht die Priorität, die es eigentlich haben müsste. So, weil die selber im Zweifelsfall nicht betroffen sind. Was will ich damit sagen? Wir haben im Schnitt viel, also wenn wir uns das auf den Bevölkerungsschnitt angucken, viel zu wenig junge Menschen in den Parlamenten sitzen. Wir haben viel zu wenig Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parlamenten sitzen. Wir haben viel zu wenig Menschen, die auch in irgendeiner Form eine Behinderung haben, in den Parlamenten sitzen. Viel zu wenig Frauen. Und tatsächlich die Lobby, die fehlt, junge Familien, das heißt junge Eltern. Die haben meistens auch gar keine Zeit, sich politisch zu engagieren. Und wenn ihr eins mitnehmen wollt aus diesem Gespräch, dann vielleicht auch das, Jeder kann einen Beitrag leisten. Wir brauchen im Endeffekt alle, um politisch die Rahmenbedingungen so zu setzen, wie es eigentlich notwendig ist, damit wir auch zukünftig auch für unsere Kinder ein gutes Leben haben in Deutschland und Europa. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht. Und ich kann auch nur sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil es auch eine großartige Form der Selbstwirksamkeit ist, wenn man manchmal das Gefühl hat, die Herausforderungen sind so groß, die kann ich gar nicht alleine meistern. Müssen wir auch nicht, weil wir sind ja viel mehr.
Vielen Dank, Rebecca, und weiterhin alles Gute und maximalen Erfolg.
Herzlichen Dank, dir auch, Sven.